was für eine Art von Kleidung trägt die Figur und nicht sehen wir die nur bei der Arbeit. Ja. So, das sind die Gespräche, die ich eigentlich führen will. Welche Haare hat die Figur? Wie möchtest du deine Haare tragen? Ne? Also alles, was spezifisch zum Worldbuilding zählt, solche Gespräche möchte ich führen. Ich möchte nicht Gespräche führen, wo ich mit Menschen darüber rede, warum es problematisch ist, chinesische Lampignons in einer wir deutschen Familiengeschichte zu haben. Das ist für mich klar.
Ich habe nicht das Privileg, nur Schauspieler zu sein, sondern ich schimpfe mich jetzt Filmemacher oder Geschichtenerzähler und bin in allen Bereichen am Start, um zu helfen, dass ein vernünftiges Projekt irgendwie realisiert wird und wir unsere Talente zeigen können und Menschen Arbeit bekommen, Menschen sich ausdrücken können und wir während des Prozesses und nach dem Prozess sagen können, wir machen was.
Ja, und für mich ist eine Frage von, wer wird mit einbezogen, also in die Prozesse mit einbezogen. Und ich finde, es wird voll oft der Fehler gemacht oder so gedacht, dass Diversität gleich Diskriminierungskritik ist. Und das stimmt nicht. Nur weil man sozusagen diverse Perspektiven in einem Projekt hat, heißt es nicht, dass man besonders sensibel ist.
Indie Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß!
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast zu einer weiteren Kooperationsfolge mit shortfilm.de, dem Kurzfilmmagazin von AG Kurzfilm. Mein Name ist Eugene und in unserem heutigen Gespräch dreht sich alles um den diskriminierungskritischen Umgang bei der Entwicklung und der Produktion von Kurz- wie Langfilmen. Wir wollen uns in dieser Episode fragen, was Political Correctness in Bezug auf Film eigentlich bedeutet und ob das frühe Einbeziehen von der in der Gesellschaft kritisch besprochenen Themen kreative Freiheit behindert oder sogar beflügeln kann. Diese Folge konzentriert sich bewusst nicht nur auf den Kurzfilm, sondern betrachtet das Thema formübergreifend. Wenn ihr also alles spezifisch rund um den Kurzfilm wissen wollt, empfehle ich nach dieser Folge einen Blick auf unsere weiteren Kooperationsfolgen mit shortfilm.de und natürlich auch einen Blick auf die Webseite shortfilm.de oder der Webseite von AG Kurzfilm. Aber genug von mir. Bevor wir in das Gespräch starten, möchte ich einmal natürlich die Gäste vorstellen, die hier um mich herum sitzen und auch schon ganz gespannt auf ihren Einsatz warten. Nämlich zum einen Drehbuchautorin, Dramaturgin und Script-Consultant Aparna Aisha-Berndt, die auch zusätzlich Sensitivity-Reading macht. Ein Thema, was wir in unserem Themenkomplex heute auf jeden Fall auch noch mit ansprechen werden.
Kann ich was Hi sagen?
Mein weiterer Gast ist Sophia Froberg. Sie ist Producerin für die Produktionsfirma Studio Zentral in Berlin und arbeitet auch als Sensitivity-Readerin an verschiedenen Projekten.
Ja. Das stimmt.
Das stimmt. Und als dritten Gast freue ich mich, auch Schauspieler Eugene Boateng hier begrüßen zu dürfen, den ihr auf jeden Fall aus dem Kinofilm Borger kennt und ihn sicher in verschiedenen weiteren Kinofilmen und Serien wahrgenommen habt. Hi, Eugene.
Hi.
Schön.
Wir haben eigentlich immer eine Regel, bevor wir loslegen mit dem Gespräch, haben wir immer eine Frage, die wir unsere Gäste fragen. Und ich fange einfach mit Aparna an und würde dich fragen, Aparna, wie bist du denn zum Film gekommen?
Ich habe kreatives Schreiben studiert in Hildesheim und dachte ganz lange, ich werde einen Roman schreiben und habe dann an der Mitarbeit an dem Film Futur 3 mit Jünglinge zusammen gemerkt, dass es viel schöner ist, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, als allein in der Kammer an einem Roman zu schreiben. Romane schreibt man auch nicht komplett allein, aber eben genau, was mich interessiert hat, ist irgendwie diese kollektive Arbeit und diese Zusammenarbeit und war dann sofort irgendwie, dass ich gesagt habe, ich will Film machen, ich will Serie machen. Und fuchs mich seitdem da so rein.
Und vielleicht doch noch mal kurz zu dem, was du machst. Also du schreibst ja nicht nur, sondern du bist ja auch bei verschiedenen Produktionen dabei. Also die laden dich ein, die holen dich dazu, um was zu tun.
Erstmal bin ich Autorin und Drehbuchautorin. Und dann bin ich auch in verschiedenen Beratungspositionen bei sowohl Film als auch Serie dabei. Und das eine ist eben das, was du eben auch schon als Sensitivity Reading bezeichnet hast. Ich nenne das voll oft, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Sophia, aber ich nenne es voll oft sowas wie diskriminierungskritische Dramaturgie, weil es für mich eben mehr ist als ein Reading und nicht nur um Sensitivities, sondern es geht auch um dramaturgische Fragen, es geht um Figurenentwicklung, es geht um die Frage, welche neuen Erzählweisen finden wir. Genau das mache ich und ich begleite auch eigentlich fast alle Entwicklungsschritte von Filmen diskriminierungskritisch, also sowohl Castingprozesse als auch eben genau Drehbuchprozesse, auch als Ideenentwicklung auch, aber auch irgendwie Vorbereitungen für, wie soll ein Set aussehen, wie können wir uns da begegnen, diskriminierungssensibel begegnen, was bedeutet Sicherheit für unterschiedliche Personen und so weiter, bis hin zur Postproduktion.
Spannend auf jeden Fall. Also auf jeden Fall weit gefächert. Wir werden da später nochmal drauf eingehen, genauer, ne, wie da die Arbeit aussieht, weil das, wie gesagt, das ist ja genau der Teil von der Frage, ne? Wie schafft man es dann halt, politisch korrekt zu sein, ohne vielleicht sich eingegrenzt zu fühlen gleichzeitig, ne? Und wie schafft man da diese Balance zu schaffen? Ich komme zu dir, Sophia.
Wie ich zum Film gekommen bin.
Wie bist du denn zum Film gekommen?
Ja, ich muss mich outen. Ich bin ein Nepo-Baby. Also meine Mutter ist Maskenbildnerin bei Film und Fernsehen, ist mit 11 nach Haiti, von Haiti nach Deutschland gekommen und wurde am Theater ausgebildet und ist dann in den Film. Und ich habe viel Zeit am Set verbracht, habe dort Hausaufgaben gemacht nach der Schule. Das war so ein Aufenthaltsort für mich, um sie eben, also ich habe sie quasi abgeholt nach der Schule und habe da meine Zeit verbracht und habe dann was ganz, also nicht was ganz anderes, aber Film, Theater und Medienwissenschaften studiert, aber eher auf der theoretischen Seite, nicht Produktion, das, was ich jetzt mache. Und dann habe ich gemerkt, dass ich habe bei der Berlinale gearbeitet, bei verschiedenen Filmfestivals und habe gemerkt, okay, ich habe durch die Erzählung meiner Mutter und auch durch mein Zeitverbringen am Set mich eher vom Film wegbewegt und mich hat es aber wieder zurückgezogen. Und witzige Anekdote, als ich meiner Mutter gesagt habe, dass ich in einer Produktionsfirma anfangen werde als Producerin, hat sie geweint, weil sie so lange schon natürlich beim Film ist, dass sie weiß, dass es eine sehr anstrengende, dich verschluckende Arbeit sein kann. Und jetzt arbeiten wir bald zum ersten Mal zusammen, also ich in der produzentischen Rolle und sie als Maskenbildnerin. Und es fühlt sich an wie so ein Full-Circle-Moment, würde man auf Englisch sagen. Also genau, das, so bin ich zum Film gekommen, über viele Umwege und Kontakte. Und letztendlich aber die erste Inspiration war meine Mama.
Wow. Ist lustig, dass du das Wort Nepo wie wieder in dem Fall.
Ist so ein bisschen ironisch, weil als Maskenbildnerin ist man nicht in der Machtposition, um dann die Produzentin zu stellen, aber natürlich habe ich einen einfacheren Zugang zu Filmen erstmal gehabt. So, ja. So würde ich es bezeichnen, auf jeden Fall.
Na, spannend. Eugene.
Ja.
Wie sieht es bei dir aus? Wie bist du zum Film gekommen oder zum Schauspiel gekommen? Du hast ja auch, du hast getanzt, du hast viele Sachen gemacht und dann bist du nicht am Ende, du bist jetzt beim Film.
Ja, ich habe getanzt, genau, und wollte zur selben Zeit auch Schauspieler werden und wollte Schauspiel studieren. Und ich habe dann damals so eine Tanzshow gemacht und die Show hat mir die Möglichkeit gegeben, nach Berlin zu kommen und habe für ein Jahr als Preis, weil ich die Show gewonnen habe, als Preis dann ein Jahr eine Wohnung in Berlin bekommen. Und dann bin ich halt hergekommen und wollte Schauspiel studieren und habe festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist, wie ich dachte. Also habe ich irgendwie Privatunterricht versucht zu nehmen mit dem Geld, was ich dann von Tanzen bekommen habe. So. Und das heißt einmal im Jahr dann eine Stunde Privatunterricht. Und dann habe ich mich irgendwie so ein bisschen durchgemogelt und dann immer wieder so mal so eine Tagesrolle irgendwie bekommen und ja, damit dann wieder ein bisschen eine Bildung, so Schauspielausbildung ein bisschen finanziert und dann wurden die Rollen größer und 2014 hatte ich meine erste große Rolle neben Christian Ulm und von da ging es dann so los bis 2021, wo ich dann, beziehungsweise 2018 haben wir gedreht, haben wir Bogger gedreht und 2021 kam dann raus und dann ist halt das alles passiert, was passiert ist und jetzt mischen wir mit.
Ja. Du hast ja auch den Schauspielpreis gewonnen, ne? Für 2021 war das,
ja,
ne?
Ja, mhm. Ja.
Hat sich da was verändert bei dir dann danach?
Oh ja, ja, auf jeden Fall. Also mit dem Schauspielpreis dachte ich, jetzt geht die Post ab, ich bin angekommen, jetzt kriege ich nur noch so Drehbücher und es heißt, Eugene, was willst du machen? Mhm. Und ich werde dann meinen Jungs sagen, Guys, ich habe gerade nicht so viel Zeit, weil ich muss ganz viele Bücher lesen und so, weißt du, was ich meine? aber auf jeden Fall habe ich dann keine Mails bekommen, keine Anrufe und ein Jahr Ruhe und dann ging es weiter und ich glaube, so ein einschneidender Moment war dann auch, als ich in Lagos, Nigeria den Preis für den African Movie Award bekommen habe, so, wo dann ein Filmschaffender in Lagos zu mir sagte, du bist jetzt offiziell der beste Schauspieler in ganz Afrika. Was machst du damit? Ich so, ach du Kacke. und dann ist halt bei mir so irgendwie so ein Verantwortungsding gekommen, weißt du? Und ich habe das Gefühl, ja Mann, wir müssen mehr machen als abwarten und hoffen, dass wir eine geile Rolle bekommen, sondern wir müssen schaffen, wir müssen Möglichkeiten schaffen für uns selbst, für andere, müssen Türen öffnen. Und ich habe nicht das Privileg, nur Schauspieler zu sein, sondern ich schimpfe mich jetzt Filmemacher oder Geschichtenerzähler und bin in allen Bereichen am Start, um zu helfen, dass ein vernünftiges Projekt irgendwie realisiert wird und wir unsere Talente zeigen können und Menschen Arbeit bekommen, Menschen sich ausdrücken können und wir während des Prozesses und nach dem Prozess sagen können, wir machen was.
Mhm. Mhm. Schön gesagt.
Ja. Ja.
Dann war's es, ne? Danke für das Gespräch. Ja, das durch. Machen wir, wir machen einen kleinen Bogen. Ja, ich werde darauf nochmal später zurückkommen.
Okay.
Ich würde gleich mal direkt starten mit einer vielleicht progressiven Frage. Nein, eine Frage, die ich mal in die Runde werfe. Was ist denn für die Runde, die hier sitzt, was bedeutet denn der Begriff Political Correctness eigentlich? Wie begegnet es euch vielleicht? Das ist die erste Frage. Und was bedeutet das für euch?
Also genau, erstmal ist für mich ein Begriff, also ich frage mich immer, wenn ich diesen Begriff höre, mit was für einem Ziel wird der verwendet? Und was ich beobachte ist, dass es ein Begriff ist, der voll oft aus rechten Kreisen kommt und der verwendet wird, um eine Diskursverschiebung voranzutreiben. Und ich beobachte, dass der eben dann verwendet wird, wenn gerade irgendwie marginalisierte Gruppen, marginalisierte Personen ihre Rechte erkämpfen wollen und dann eben gesagt wird, ah, aber hier gibt es zu viel Political Correctness, man darf ja gar nichts mehr sagen, um sozusagen diese Bewegung zu unterbinden. Und genau, wenn du irgendwie fragst, irgendwie genau, was heißt das für mich, dann stelle ich mir eben die Frage, will ich mich sozusagen in diese Diskursverschiebung begeben, möchte ich mich da aufhalten oder geht es mir eigentlich um was ganz anderes? Weil in so meiner Auseinandersetzung mit Film und Filme machen geht es gar nicht darum, irgendwie besonders korrekt zu sein, was auch immer korrekt heißt, sondern es geht sozusagen darum, sich Fragen zu stellen, wie eben sowas, ne, welche Machtunterschiede beeinflussen Filme machen, welche Diskriminierungsformen spielen eine Rolle, welche Marginalisierungsprozesse finden statt. Und das sind alles Fragen, die einen Prozess ermöglichen und es geht gar nicht darum, irgendwie was richtig oder falsch zu machen, sondern sich anzuschauen, irgendwie wie wollen wir zusammenarbeiten, was wollen wir erzählen und welche neuen Narrative gibt es vielleicht auch.
Hm. Ist es genauso, Sophia? Oder?
Ja, absolut. Also ich hätte es tatsächlich besser nicht sagen können. ich finde es total wichtig, dass man sich eben auch anguckt, wo solche Begriffe herkommen und wer sie irgendwie für sich benutzt, wie Apana das gerade schon gemacht hat. Und für mich in meiner Arbeit bedeutet das eher ein möglichst diskriminierungskritisches und diskriminierungsarmes Arbeitsumfeld für alle Menschen zu schaffen, weil das meine Verantwortung ist als Produzentin. Und das beginnt vom ersten Treffen und das endet mit der Ausstrahlung. Und das bedeutet eigentlich, dass man die intersektionalen Perspektiven, also eben die verschiedenen Ansichten und Identitäten und Herkünfte der Menschen, die miteinander arbeiten, respektiert und sich Gedanken macht um den Prozess, was man brauchen könnte, um einen schönen, gerechten, fairen, respektvollen Arbeitsplatz für diese Menschen zu schaffen. Das bedeutet das erstmal für mich in der Umsetzungsebene. Und in der inhaltlichen Ebene bedeutet das auch nicht, möglichst korrekt oder toll zu sein, sondern eben darauf zu achten, dass es eine möglichst stereotypenfreie oder stereotypenarme, faire, repräsentative Erzählweise gibt aus einer Ich-Perspektive. Ne? Also ich behaupte nicht, dass wenn ich etwas mache, das für alle Menschen sich politisch korrekt oder schön anfühlt, aber ich behaupte, dass ich alles in meiner Macht Stehende getan habe, um eine für mich gerechte, faire und authentische, respektvolle Perspektive geschaffen zu haben. So, das ist erstmal die Erzählweise. Natürlich gibt es dann Menschen, die sagen, das bedeutet Zensur und die beziehen sich auf die sogenannte Kunst- oder Meinungsfreiheit. Und ich denke, darüber kommen wir oder dazu kommen wir später nochmal. Aber bei mir hört natürlich die Freiheit auf, wo diskriminiert wird, weil das für mich keine Freiheit ist. Wir haben ja ein AGG und ein LAG, DG so rum. Und da geht es eben darum, dass gewisse Diskriminierungsformen ja auch rechtlich geschützt sind in der Theorie und auf die kann man sich auch beziehen. Ne? Also dass es Kategorien gibt, die sind nicht anzufechten und ich respektiere Menschen in ihrer Vielfalt und in ihrer Identität. Und das ist eigentlich dann auch meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das ernst genommen wird. So würde ich das bezeichnen. Mm.
Woher kommt denn da diese Sorge vor dieser Eingrenzung? Weil ich meine, am Ende, ich habe das mal in den Raum gestellt vorher, aber ich denke, ein Diskurs zum Thema, was darf man eigentlich erzählen, gibt es schon immer.
Ja. Ne?
Der verändert sich natürlich vom Inhalt, aber das Gespräch gibt es dazu schon immer. Aber woher kommt diese Sorge davon, dass wir uns da irgendwie einschneiden selber?
Also wenn man sich die Geschichte von Film und Fernsehen in Deutschland anguckt, dann wird ganz klar, welche Personen die ja Strippen gezogen haben, welche Personen in Machtpositionen waren und eben entschieden haben, welche SchauspielerInnen, welche DrehbuchautorInnen, welche RegisseurInnen und welche RedakteurInnen arbeiten an sowas mit. Und diese Menschen waren mehrheitlich Teil der sogenannten Mehrheitsgesellschaften, also Menschen, die weiß sind und Menschen, die ja aus einem bestimmten sogenannten Bildungsbürgertum kommen oder eben einfachere Zugänge dazu hatten. Und die haben sich natürlich in ihrer Perspektive etwas erarbeitet im Film. So wie der Film ist, so soll er bleiben. So wie Serien sind, so sollen sie bleiben. Und das bedeutet, dass mit sogenannter Political Correctness oft für diese Menschen einhergeht, dass ihnen etwas weggenommen wird. Also so wie es war, so darf es nicht mehr sein. Und ja, deswegen wird eben die Freiheit und die Zensur oft angesprochen, weil man ihnen das Gefühl gibt oder weil sie auch das Gefühl haben, ihnen wird etwas weggenommen, was ihnen zusteht. Mhm. Nämlich die Deutungshoheit darüber, wie Film und Fernsehen in Deutschland auszusehen hat. Und Menschen macht das Angst, wenn ihnen was weggenommen wird. Und mit einer Angst kann ich tatsächlich auch gut arbeiten. Das würde für mich bedeuten, wir können uns auf Augenhöhe über diese Angst unterhalten. Aber ja. Mit anderen Formen kann ich tatsächlich nicht so viel anfangen.
Mhm.
Du?
Ja, ich glaube, ich verstehe diese Angst. Den wird ein bisschen was weggenommen. Und was soll ich dazu sagen? Das ist dann halt so. Ich glaube eigentlich, dass denen nicht wirklich was weggenommen wird, weil das ist so ein bisschen, man hat das Gefühl, dass einem was weggenommen wird, wenn man die Perspektive hat, dass es eine Grenze gibt, dass es von etwas nicht genug gibt. So, und das ist, mit der Perspektive kommt man nicht so weit voran, denke ich. Ich glaube, es gibt genug für alle und es gibt noch so viele Bereiche, die man sich gar nicht angeguckt hat. Geschichten, die diese Leute, glaube ich, nie erzählen würden, auch nicht können, so, weißt du, wir kommen mit neuen Geschichten, die wir erzählen wollen. Mein persönliches Interesse liegt wirklich darin, Türen aufzutreten und die Möglichkeiten zu schaffen, dass wir unsere Geschichten erzählen können. Und ich glaube, damit, so wenn das allen klar ist, so dass wir einfach unsere Geschichten erzählen wollen, dann und einige begreifen, dass es nicht zu wenig von etwas gibt, so, dann werden sie vielleicht auch verstehen, dass es keinen Grund zur Sorge gibt.
Also ich glaube, dieser Punkt von, es gibt eigentlich da gerade keinen Grund zur Sorge, weil wir dürfen erstmal mit Kunst sehr, sehr viel und sehr, also ne, und wir dürfen sehr viel machen und sehr viel erzählen. Und ich glaube, also so, wenn wir von Sorge reden, dann würde ich sagen, eher im Gegenteil, dass eben je stärker bestimmte Positionen werden, und damit meine ich eben auch rechte Positionen, desto mehr Sorgen müssen sich eben nicht weiße Personen, von rassifizierte Personen, schwarze Personen, queere Personen machen, dass sie angegriffen werden, und das passiert ja auch schon, dass sie angegriffen werden für bestimmte Sachen, die sie sagen. Und das sind eben die Sachen, die ihr gerade genannt habt, ne? Also die Machtpositionen in Frage stellen und sagen, hey, wollen wir diese Macht und dieses Machtungleichgewicht beibehalten oder wollen wir irgendwie alle zusammenkommen und für alle einen Platz finden? Erstmal können viele Leute vieles machen im Film. Und ich glaube, was ich halt irgendwie auch in der Zusammenarbeit mit Leuten beobachte, die irgendwie seit 30 Jahren Film machen und die so sagen, hey, vor 30 Jahren habe ich Sachen erzählt, die würde ich so heute nicht mehr erzählen, finde ich. Und die aber sagen, ich möchte heute anders erzählen und ich möchte irgendwie herausfinden, wie kann ich anders erzählen, wie kann ich mehr Perspektive mit einbeziehen, wie kann ich Stereotype abbauen. Ich finde eben darin, steckt ja voll das Potenzial, sich zu entwickeln und zu sagen, hey, mit Diskriminierungskritik kommen wir irgendwie oder mit diskriminierungssensiblem Arbeiten kommen wir irgendwie voran und können viel mehr mit einbeziehen, als wir vorher überhaupt im Blick hatten. Und sozusagen es nicht als so eine Grenze zu verstehen oder als irgendwie eine Einschränkung zu verstehen, sondern zu sagen, ich kann mich auch entwickeln als Filmemacherin und es muss nicht sozusagen mit einem Film alles perfekt sein, sondern es als einen Prozess zu verstehen, auch in dem eigenen künstlerischen Schaffen.
Ich glaube, es ist ein guter Punkt. Also auch, dass die Sensibilisierung sich natürlich verändert, ne? Und man da als kreativer Mensch sich da auch darauf einstellen kann, ne? Oder auch versuchen kann, sich darauf einzustellen, so rum vielleicht, um zu sagen, ja, ich muss mich anpassen, was ja sowieso passiert. Ich meine, das merken wir ja mit der Sprache genauso, ne? Dass es da ja auch oft diese Diskussionen gibt, was darf man sagen, was darf man nicht mehr sagen. Ne? Das übliche Gender-Sternchen, was ja bis heute immer noch in der Debatte steht, wie man damit umzugehen hat und wo es viele Menschen sehr schwer haben, diesen Sprung zu machen, zu sagen, ne, ich nutze es jetzt einfach, weil wenn es halt jetzt gerade so ist, dann ist es eben so, dann warum muss ich mich dagegen stemmen? Und da ja, das ist halt, glaube ich, genau wie du sagst, ich glaube da, wir sind in einer kreativen Branche, manchmal verstehe ich da auch, glaube ich, nicht, warum das da so schwierig ist. Aber man darf nicht vergessen, klar, das ist immer noch eine sehr hierarchische Branche. Wir haben, dazu kommt natürlich auch die wirtschaftliche Seite dazu, die dem Ganzen auch nochmal Druck gibt. Das macht das Ganze, glaube ich, auch nicht leichter. Mir fällt da gerade so ein bisschen der Gedanke ein mit Labelwashing ein. Also manche haben ja auch ein bisschen Sorge vor Checklisten zum Beispiel, ne? Dass man halt so Sorge hat, okay,
Labelwashing?
Naja, egal, ob es jetzt Greenwashing ist oder ob es jetzt, wie nennt man das bei Genderwashing, weiß ich nicht, ob man das so nennt, aber dass du halt als Firma oder als Produktionsfirma oder als irgendjemand sagst, na, wir machen mal einen Schwarzen rein.
Ach, ja.
Ja. Ne? Und dann haben wir schon mal diese Sache abgedeckt, dann passt das schon mal, ne, und ja, dann so.
Oh mein Gott. Ne? Ja.
Und aber genau, es ist ja auch, also da gibt's ja der Gedanke ist ja da, okay, da gibt's ja immer irgendwas zu tun, aber irgendwie schafft man es da noch nicht so diesen Mehrweg zu gehen, also zu sagen, hey, wir können nicht nur einfach sagen, wir legen was drauf. Und wie begegnet ihr denn solchen Situationen? Also wie geht ihr damit um?
Ja, früher hat man oft, also so der Begriff Political Correctness ist ja auch in den USA so nach den 70ern, 80ern entstanden, weil Menschen eben darauf hingewiesen haben, so hey, wir möchten diskriminierungsärmer schreiben, sprechen, produzieren und so weiter. Und was ich so spannend finde, ist, dass oft gesagt wurde, immer noch gesagt wird, weniger, aber immer noch, dass zum Beispiel Kinofilme, die eine schwarze Person in der Hauptrolle haben, sich nicht lohnen, weil da viel weniger Menschen reingehen. Ne? Also die Stars, die sind weiß und die sind Hollywood-Stars und für die bezahlen die Menschen dann die Kinokarte und für andere Menschen eben nicht. Und dass es sich nicht lohnt und dass es sich nicht rentiert. Und dann gab es aber große Hollywood-Beispiele wie so Black Panther oder Crazy Rich Asians. Keine Filme, die ich jetzt als perfektes Beispiel nennen würde, aber es ist ein Beispiel, um auch den StudioinhaberInnen und den ProduzentInnen zu zeigen. Natürlich gibt es Blockbuster, die sehr viel Geld verdienen mit schwarzen Menschen in den Hauptrollen, mit intersektionalen Menschen in den Hauptrollen, mit rassifizierten Menschen in den Hauptrollen. Also das Argument mit, das können wir uns nicht leisten, das gibt es für mich nicht mehr. Das sieht man auch in Deutschland. Im Gegenteil, je diverser ein Cast ist, bis zu einem bestimmten Punkt, man muss sich Kino und Serien und Filme so unterschiedlich anschauen, desto mehr desto verschiedener sind die Zielgruppen, die damit angesprochen werden. Desto mehr Repräsentation findet statt. Ich habe selber Freundinnen, die sich Serien oder Filme anschauen und sagen, hey, ich schaue mir das an, weil da ganz dezidiert eine queere Person dabei ist oder eine queere Liebesgeschichte erzählt wird oder eine schwarze Familiengeschichte erzählt wird, obwohl das Format erstmal nicht für mich passt, aber ich fühle mich davon angesprochen. Das heißt, die Wirtschaftlichkeit ist für mich kein Argument mehr, Teilhabe und Repräsentation Menschen zu verwehren. Ne? Das ist lange, lange vorbei und Studien belegen das. Und das versuche ich Menschen auch erstmal zu entgegnen, dass sie sich informieren müssen, wer ihre Zielgruppen und ihre ZuschauerInnenschaft ist. Also wer soll sich das denn anschauen? Und für mich ist völlig klar in dem Freundeskreis und Arbeitskontext, in dem ich mich befinde, dass ein Film oder eine Serie, die mit ausschließlich beispielsweise weißen Personen besetzt ist, das ist weder Sinn oder zeitgemäß, noch ist das für mich ein wirtschaftlich funktionierendes Beispiel der Film- oder Serienproduktion, wenn ich mich nur auf diesen wirtschaftlichen Teil konzentrieren würde. Genau, und das haben sich eben viele Leute, oder das ist eben sehr lange passiert, und Wenn man auf diese Argumentationsstruktur geht, dann kann man die sehr, sehr leicht aushebeln, finde ich, in Deutschland. Und Apana hat das schon richtig gesagt. Es gibt, in Deutschland darf Soko Stuttgart und Borger koexistieren. Ja, also das darf alles parallel gedreht werden. Die langlaufenden Serien dürfen so bleiben, wie sie sind. Natürlich gibt es Menschen, die Ansprüche daran haben, aber es gibt kein Gremium, was sagt, wir dürfen oder werden nur noch Filme über sogenannte marginalisierte Gruppen machen, sondern all das in Deutschland koexistiert nebeneinander. Und das ist für mich sehr weit entfernt von Zensur. Möchtest du da?
Ja, genau, auch dazu. Also ich finde da, ich frage mich dann immer, wenn so das Argument von Zensur kommt zu dem, was du jetzt gerade als letztes gesagt hast. Also erwarten Leute, Filme oder Kunst zu machen, ohne dass jemand darauf reagiert, weil also ich meine, dafür machen wir das doch, oder? Dass es eben danach ein Gespräch darüber gibt, dass es eine Auseinandersetzung damit gibt. Und wenn man Sachen macht, die anstoßen, vielleicht weil sie eben rassistisch sind oder weil sie sexistisch sind oder queerfeindlich sind, dann wird danach darüber geredet und das vielleicht auch in Frage gestellt oder eben kritisiert und dann eben auch mit der Frage rausgegangen, was müssen wir nächstes Mal anders machen? Und ich glaube, dafür ist Film da. Also für mich ist es eine Frage von, wer wird mit einbezogen, also in die Prozesse mit einbezogen. Und zu dem auch, was du vorher gesagt hast, ist, also ich finde, es wird voll oft der Fehler gemacht oder so gedacht, dass Diversität gleich Diskriminierungskritik ist. Und das stimmt nicht. Nur weil man sozusagen diverse Perspektiven in einem Projekt hat, heißt es nicht, dass man besonders sensibel ist, weil alle bringen ihre eigenen Perspektiven mit, bringen auch ihre irgendwie genau ihre Lehrstellen mit und so weiter. Und man muss zusammen in diesen Prozess gehen. Und es ist ja auch voll die Möglichkeit zu sagen, hey, wir sind zusammen in diesem Prozess, lasst uns zusammen damit auseinandersetzen und schauen, wie wir irgendwie besonders sensibel werden können und was wir daraus machen.
Mhm. Weißt du, was du jetzt gerade gesagt hast, ich stimme dem zu und ich möchte mehr Menschen haben, die bereit sind, in diesen Prozess zu gehen, der Zusammenarbeit.
Mhm.
Gar nicht von der weißen Seite, sondern von den Menschen, die sich angesprochen fühlen und sagen, ey, weißt du was, ich finde das nicht cool. Weißt du? Ich wünsche mir mehr Engagement von diesen Menschen, die sich ungerecht behandelt fühlen, dass sie sagen, okay, weißt du was, ich stehe auf, ich tue was dagegen. Das vermisse ich manchmal. Weißt du, ich bin manchmal so in Gesprächen und in Situationen, wo ich denke, ey, gerade du hast dieses Problem. Warum wirst du nicht zum Teil der Lösung? So, weißt du? Wir sind alle betroffen irgendwie und einige leiden darunter mehr, einige weniger und so weiter. Doch ich möchte einfach nur das Marschieren nach vorne sehen, das Kämpfen, das Versuchen, das hier eine Lösung finden, das probieren. Okay, das hat nicht funktioniert, lass es doch mal so sein. Ey, ich rufe dich an, hast du Bock? Guck mal, es gibt zwar nicht das, aber lass uns mal, weil wir müssen jetzt langfristig denken, für die nächsten 5 oder 10 Jahre kannst du vielleicht und, weißt du? Viele aus der Branche erfahre ich sehr ängstlich, weil sie so, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, gebrainwashed sind und sagen, ich darf gar nicht Nein sagen, weil ich brauche den Job. Ich muss das unbedingt machen und ich kann da nicht so viel reden, weil ich werde vielleicht rausgeschmissen, krieg die Rolle nicht, werde die Position los und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich zum Beispiel dieses, heißt es Sensitivity Reading? Finde ich krass, so richtig krass, weil ich mache den Job seit 10 Jahren, weißt du? So Sensitivity Reading und jetzt gibt es diesen Job. Und es braucht aber von unserer Seite braucht es Menschen, die sagen, ich habe Bock, das zu machen. Weil es gibt so viele Produzenten und Produzentinnen, die sagen, ich habe gar keine Lust, irgendjemand dazu zu buchen, damit die Person da so ein Sensitivity Reading machen, weil die zerstören mein Produkt.
Mhm.
Die haben gar keinen Bock drauf.
Mhm.
Und dafür müssen wir uns da irgendwie reinfuchsen und sagen, ey, hör mal zu, ich weiß nicht, wie man das, ich rufe meine Freundin, dann kennst du jemanden, kannst du vielleicht, weißt du? Und ich wünsche mir mehr das, mehr dieses Proaktive von unserer Seite und gar nicht dieses, oh, die Leute machen immer so, ja, das machen die halt. Die machen das, weil die es nicht anders kennen, die kennen es nicht besser und das ist ziemlich gemütlich gewesen so. Das ist Comfort Zone, das ist das, was sie kennen und die werden dafür kämpfen, das beizubehalten, weißt du?
Absolut.
Und da, ich glaube, da muss bei uns so ein kleiner Schalter auch so umgelegt werden, so bei mehr von uns.
Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Ich würde mal das umdrehen und fragen, Ich meine, wir hatten gerade das Thema, man sagt, hey, man bucht vielleicht eine schwarze Person in den Cast und sagt, hey, jetzt haben wir da was gemacht. Hattest du so eine Situation schon selber erlebt? Wie bist du damit umgegangen? Erwischt. muss ja keinen Namen nennen, ne? Sondern einfach nur, wie bist du damit umgegangen? Bist du damit umgegangen? War es am Anfang deiner Karriere oder wie würdest du jetzt damit umgehen? Ja, wie sieht es? Ja.
Es gibt also seit 2020 kriegst du natürlich sehr viele Anfragen, 'cause you black, so, weißt du? Und dann heißt es, wir haben uns gedacht, wir wollen mal, weißt du? Und dann bist du so, yeah, cool, ruf mal jemand anderen an, geile Sache. Genau, ich glaube halt,
nee, aber es gibt, da muss ich kurz rein. Also, ja. Genau, warum würdest du da das Buch zum Beispiel oder die zur Seite schieben, wenn da jemand genau mit so einer Aussage kommen würde?
Es gibt halt mehrere Kriterien so, weil ich bin halt so jemand, ich sage immer, ich will Geschichten erzählen, die nicht erzählt werden oder nicht nur die nicht erzählt werden, sondern ich will einfach Geschichten erzählen, so die ich von Menschen, die ich kenne, die ich erlebt habe, die ich vermisse so auf der Leinwand und im Fernsehen. Mhm. Und ich kann das nachvollziehen, dass viele Menschen in Produktion, Redaktion die Entscheidung getroffen haben, jetzt da so ein bisschen mitzuziehen und zu sagen, okay, wir müssen jetzt, wir brauchen eine schwarze Person, wir brauchen Genderfluid-Person, wir brauchen die und so und haken das alles ab, weißt du? Und ich bin kein Haken, weißt du, was ich meine? So, Mann, kennst du meinen Weg, bis ich hierher gekommen bin, Charlie? Weißt du, was ich meine? Was ich alles machen musste und meine Arbeit. Das funktioniert nicht mit einem Haken, wenn du sagst, ey, ich möchte einen Haken setzen und, weißt du? Natürlich, wenn da gibt's auch Projekte, wo du sagst, okay, alles klar, for the greater good, so, ich sollte das jetzt machen, weil es wird diese Tür öffnen und dann können wir gemeinsam in der Zukunft dies und jenes machen. Dann werde ich mir das Projekt genauer angucken, das Drehbuch so analysieren nach bestimmten Kriterien und werde dann ins Gespräch gehen, weißt du? Aber wenn ich das rieche, dass da jemand versucht, so mit so einer kleinen süßen Geschichte da irgendwie so einen Haken zu setzen, bin ich raus.
Ja, das ist verständlich.
Weil guck mal, das Ding ist, ne, ich sag immer, viele Menschen sagen halt, ja, wir brauchen eine schwarze Person. So, dann hast du in der Rolle steht dann so, und Jens macht dies, ne? Und dann lese ich und dann heißt es, ja, wir würden dich gerne für die Rolle von Jens haben. So, und dann sage ich so, okay. Dann gucke ich mir das Buch an und ich habe immer so, wenn ich es aufmache, gebe ich in meiner Suchleiste bestimmte Wörter ein, um erstmal zu checken, ob diese Wörter im Buch sind, ja oder nein, weißt du? Um zu wissen, ist das raus oder nicht, ne? Und dann ist halt das Ding so, ich gehe nicht mit, wenn man Jens schreibt und sagt, wir sind jetzt divers und nehmen Eugene und packen ihn für Jens rein, weil wer sind die Freunde von Jens? Hat er, wie sehen seine Eltern aus? Was ist der? Welche Sprache spricht er? Wo kommt der her? Und so weiter und so fort. Ich sag halt, ich bringe nicht nur meine Farbe mit, ich bringe meine Kultur mit, weißt du? Und ich will meine Kultur miterzählen. Und das heißt, wenn ich eine Figur spiele, ist mir das wichtig, dass wir darüber sprechen, wer sind seine Freunde, weil die Art und Weise, wie er spricht, hat er vielleicht von seinen Freunden, die Art und Weise, wie er geht, die Entscheidungen, die er trifft, hat er von der Familie und. Das heißt, das ist alles so ein bisschen Kultur. Was für ein Deutsch spricht er so, ne? Und das ist halt alles irgendwie Kultur und ich versuche halt Kultur mitzubringen und nicht als Token da irgendwie in so eine Geschichte reinzukommen. Wir haben einen Schwarzen und yay, weißt du?
Ja.
Es ist ein schmaler Grat. Es ist ein, da ist viel Verhandlung, viel Diskussion, viele Fragezeichen auf der anderen Seite und sehr viel, ich habe sehr viele Gespräche mit meinen Freunden und Familie und, weil ich dann auch manchmal hinterfragt man sich selbst, ey, übertreibe ich gerade oder ist es okay so, weißt du? Genau, das sind so ganz viele, ich könnte Stories raushauen, das sind so ganz viele Geschichten halt, wo man wirklich aufpassen muss und da ist, ich sag's halt immer wieder, es ist wichtig, dass man sich nicht abhängig macht, weil you need to be able to walk away.
Schon wieder so ein Endsatz, ne?
Entschuldigung.
Das machst du gerne.
Mann, sorry, das ist
Klappsicht. Ist ein guter Punkt, weil ich glaube, das ist, glaube ich, diese, also eine Möglichkeit, weg von dieser Checkliste, reinen Checkliste zu gehen. Das heißt, auch da wieder früher anzufangen. Da kommen wir zum Sensitivity Reading so ein bisschen rüber. Also, dass man halt schon bei der Drehbucherstellung, dass man da schon überlegt, wen holen wir dazu? Mit wem arbeiten wir zusammen? Ich glaube, das ist so ein bisschen meine Richtung, die ich am spannendsten finde, ist halt zu sagen, du kannst ja erzählen, was du möchtest, aber wenn du über marginalisierte Gruppen oder über Gruppen erzählst, wo du nicht zugehörst, dann musst du halt diesen Mehraufwand machen, da Leute dazu zu holen, die darüber schreiben können oder reden können.
Ja.
Anstatt einfach nur zu sagen, ich erzähle jetzt von dieser Gruppe.
Ja. Und auch die Frage, warum musst du oder warum empfehle ich dir, das zu machen? Ich empfehle dir das, weil du in meiner Perspektive eine gesellschaftliche Verantwortung hast, nicht Teil von der weiteren Stereotypisierung dieser Gruppe zu werden und dazu beizutragen. Wenn du dich mit vielen schwarzen SchauspielerInnen unterhältst, in dem Fall gerade SchauspielerInnen, die, ja, sagen wir mal, älter als 50 sind, in Deutschland arbeiten, dann waren die ersten 10, 20 Jahre geprägt von der Putzkraft, der Afroshop-Inhaberin. Und es ist überhaupt nicht falsch, diese Rollen zu kreieren. Ne? Wenn das das Einzige ist, wie schwarze Menschen gezeigt werden, dann trägt diese Repräsentation trägt dazu bei, wie schwarze Menschen in Deutschland gelesen werden beispielsweise. Und sich da der gesellschaftlichen Verantwortung einfach bewusst zu sein und zu sagen, das, was du da kreierst, diese Bilder, die sind Teil von einem Bild über diese Gruppe. Und ich glaube, wenn du dich mit den meisten Menschen unterhältst, die das verstehen, dann verstehen sie auch, dass da eine totale Verantwortung da ist. Und es gibt dann ganz viele Argumente dagegen, die dann kommen. Aber das ist mir wichtig, dass Menschen sich dessen eben bewusst sind und welche Verantwortung sie da tragen. Ich glaube, du wolltest auch einhaken.
Ja, ich finde diesen Punkt von so, sich dann Leute da hinzuzuholen zu einem Drehbuchprozess, aber auch irgendwie im Abgleich mit dem Cast und so weiter, voll wichtig. Und ich frage mich immer, unter welchen Bedingungen passiert das? Weil also die Beobachtung, die ich auch gemacht habe, ist, dass zum Beispiel SchauspielerInnen, genau, nicht weiße SchauspielerInnen dann aufgefordert worden, bestimmte Rollen nochmal über das, was eine normale Ausarbeitung von einer Rolle ist, hinaus auszuarbeiten, weil sie eben sagen, irgendwie so, ich bringe meine Kultur mit, ne? Und ich mich zum Beispiel bei Serienprojekten, wo ich irgendwie als Beratung hinzugeholt werde, frage, ist dann der Writers Room richtig aufgestellt gewesen, wenn diese Expertise nicht vertreten war? Mhm. So, weil genau, es ist voll wichtig, dass SchauspielerInnen auch was reingeben können und auch mitgestalten können, aber wenn eben der ganze Writers Room diese Expertise nicht hat, dann war der nicht gut aufgestellt.
Absolut.
Und genau, und ich deshalb eben auch immer voll kritisch bin mit der Position, die wir haben, irgendwie als diskriminierungskritische Beratung oder wie auch immer man das nennen mag, weil es eben nicht sozusagen dieses das darfst du nicht sagen, das musst du rausstreichen, also so ein, irgendwie so eine Art Schadensbegrenzung sein soll, sondern es eben darum geht, eben auch zu schauen, irgendwie wie sind wir aufgestellt und wir im Idealfall GesprächspartnerInnen sind mit einer bestimmten Expertise, die diese Prozesse nochmal anregen.
Wie geht ihr denn da erstens, wie wird eure Arbeit wahrgenommen oder angenommen? Und gibt es auch Diskurse, die dann auch schon ein bisschen schwerwiegiger sind?
Ich komme auf unterschiedlichen Wegen dahin. Also ich bin in einem Beratungsprozess, wo ein Schauspieler gesagt hat, er hat einen iranischen Background und der gesagt hat, er wird für diese Rolle angefragt und er findet die schwierig und er deckt auch nicht irgendwie seinen Background ab und möchte die so nicht spielen, hat aber Interesse an diesem Film zu arbeiten, ob ich als Beratung für den Drehbuchprozess dazukommen kann, um diese Rolle weiter auszuarbeiten und genau so zu verändern, dass er sich vorstellen kann, die zu spielen.
Im Prozess der Produktion.
Genau. Und dann gibt's eben, manchmal fragen mich AutorInnen selbst an, aber ist es die Produktion, manchmal auch die Regie. Und dann gehen wir in Gespräche rein und die sind unterschiedlich. Also jedes Gespräch ist komplett anders. Und ich merke, dass wenn die Produktion anfragt und Regie und AutorInnen damit nicht ganz so einverstanden sind, dass es oft am Anfang so eine Art Widerstand oder auch wie eine Angst gibt, bis ich sage, irgendwie so, es geht hier darum, dass wir gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten suchen und wir irgendwie gemeinsam irgendwie schauen, wie lässt sich das erzählen. Ich stoße natürlich auch auf Punkte, wo ich sage, okay, das geht wirklich nicht. Irgendwie, das reproduziert so krass Gewalt, irgendwie sexualisierte Gewalt oder bestimmte Bilder, da müssen wir uns was überlegen. Aber an den meisten Fällen gehen viele voll überrascht daraus und sagen so, okay, das ist jetzt irgendwie so ein gemeinsamer Prozess gewesen und hatte auch wirklich sehr gute Erfahrungen damit. Und hatte jetzt irgendwie diese Zeitverbrechen-Folge von Helene Hegemann auch begleitet und war da irgendwie, als ich da rausgegangen bin, so muss der gemeinsame Arbeitsprozess aussehen, weil sie auch mit sehr vielen Ideen und Vorstellungen schon gekommen ist und gar nicht erwartet hat, dass ich die absegne, sondern sie einfach durchsprechen wollte. Und wir uns dann irgendwie so ganz viele Fragen von irgendwie, wie lässt sich Polizei als System erzählen, wenn wir nur einen einzigen Polizisten zeigen, die voll wichtig sind und wo ich auch nicht alle Lösungen habe, sondern wo es darum geht, eben darüber zu sprechen.
Gab es denn irgendwo auch mal, wo ihr wirklich angeeckt seid, wo es einfach nicht wirklich vorangekommen seid im Gespräch mit den, mit der Produktion? Oder du hast gerade gesagt, ja, dass dann die Drehbuchautorinnen, vielleicht nicht jeder natürlich, aber manche denn da erstmal so ein bisschen das Gefühl haben, ja, jetzt fährst du die Folge vor den Karren, die müssen jetzt jeder nochmal viele Varianten neu schreiben.
Ja, in dem Szenario, was Aparna gerade beschrieben hat, also wenn beispielsweise die Produktionsfirma vorschlägt, mit einem diskriminierungskritischen Lektorat zu arbeiten, die AutorInnen das aber gar nicht möchten oder gar nicht sehen, warum das notwendig wäre, das ist natürlich für mich auch die schwerste Arbeitsbedingung, weil sie haben sich nicht selbst ausgesucht, dass ich da bin. Das ist ja auch für mich erstmal eine oder könnte eine unangenehme Position sein. Ne? Ich soll eine Aufgabe durchführen mit einer Person, die gar nicht möchte, dass ich sie durchführe. Also was ist das für eine gemeinsame Arbeitsebene? Wenn diese Arbeitsebene so ist, muss man auch überlegen, ob wir überhaupt einen gemeinsamen Nenner finden. Für mich ist es ganz wichtig, dass das ein Angebot ist. Also ich mache Angebote, ich glaube, dir geht es da ganz genauso. Ich kenne keine Person, die ein diskriminierungskritisches Lektorat macht, die sagt, du musst das so machen. Natürlich gibt es das Reproduzieren von Diskriminierung, wie beispielsweise kolonialer Sprache, rassistischer Sprache, die nicht verhandelbar ist. Da gibt es Diskurse zu und Forschungen, Studien und Positionierung von Menschen, die sagen, bestimmte Wörter oder bestimmte Redewendungssprache ist diskriminierend, Punkt. Das ist für mich dann auch nicht verhandelbar. Da gibt es Punkte. Und dann gibt es Punkte, die ich, wo ich bereit bin, irgendwie nicht nur einen Kompromiss zu machen, sondern mich auch auf die andere Perspektive einzulassen. Ne? Woher kommt das? Man nähert sich an mit sehr, sehr viel Fragen und ja, einem Kennenlernen der Position und der Identität des Gegenübers. Wenn aber, so wie der Prozess, den Aparna gerade beschrieben hat, eine Person offen ist und Lust hat, sich einfach auszutauschen und gar nicht die Absegnung oder Absicherung will, sondern wirklich an einem kollektiven Prozess interessiert ist, dann ist es für mich auch eine total bereichernde Arbeit. Dann reden wir darüber, wie tief darf diese Figur sein. Also was ich oft beobachte, und das kannst du bestimmt auch bestätigen, Eugene, dass beispielsweise jetzt ein schwarzer Mann in einem Drehbuch spielt eine Nebenrolle. Die Person hat ganz oft keine Figurenreise, die hat wenig Tiefe, die hat kaum eine Vorgeschichte. Man sieht sie nicht mit ihren Freundinnen, mit ihrer Familie, sondern es ist eine klassische Diversity-Checklist. Und wenn ich so eine Figur sehe, versuche ich gar nicht zu sagen, hey, das darfst du nicht, das ist böse, sondern ich versuche zu fragen, wie ist es denn dazu gekommen, dass diese Figur von dir beispielsweise schwarz geschrieben ist, aber so wenig Hintergrund hat und so wenig Charakterentwicklung und so wenig beispielsweise nicht mit Freundinnen oder Familie gezeigt wird oder die Figur spricht nur in ihrer Muttersprache und kein Deutsch, obwohl sie Deutsch spricht, oder sie spricht nur Deutsch und man weiß nicht, wo ihre Wurzeln sind und so weiter. Also ich versuche mit ganz gezielten Fragen möglichst wertfrei erstmal die Person kennenzulernen und dann ein Angebot zu machen. Also wie kann ich das Universum größer machen? Und das ist für mich auch eine, wie gesagt, deswegen sagst du auch dramaturgisch, ne? Es ist nicht nur eine Verbesserung eines Wortes, sondern es ist eigentlich eine dramaturgische Beratung. Wo könnten wir früher anfangen, dieses Worldbuilding bei dieser Figur zu betreiben, damit ich beispielsweise als schwarze Person die besser verstehen kann, die ernster nehmen kann, die mir ans Herz wächst, ich was fühle, wenn ich die sehe. Und durch diesen Fragenprozess nähere ich mich an. Ich glaube, du hast eine andere Position, Aparna, weil du ja freischaffend bist. Ich bin jetzt nun mal festangestellt bei einer Produktionsfirma, mache vor allem die Produktion von uns in-house, mache immer noch Freelance, aber mit einer anderen Perspektive. Ich arbeite nicht für andere Produktionsfirmen mehr. Vorher war das anders und bei mir auch in der Produktionsfirma werden mir manchmal Drehbücher geschickt und da ist dann Damage Control, also du hast es schön auf Deutsch gesagt, Schadensbegrenzung, ja, sehr gutes Wort, dass eben das Casting passiert ist und eine Person hat gesagt, ich möchte diese Rolle zwar spielen, aber ich möchte sie nicht so spielen und das ist halt viel zu spät, ne? Und dann wird es natürlich eingreifend, dann ist es nicht mehr minimalinvasiv, sondern dann ist es invasiv, weil wenn eine Person schon sagt, hier sind für mich die Grenzen erreicht, das kann ich nicht spielen, dann hätte man viel, viel früher schon anfangen müssen. Und dann, genau wie Aparna richtig gesagt hat, merke ich ganz oft, dass dann Writers Rooms oder Crew und ja alle Menschen, die in produktionsdefinierenden Rollen sind, meistens nicht aus dieser Perspektive sprechen, die da gerade gecastet wurde. So. Generell ist es für mich eine sehr bereichernde Arbeit, Und ich habe kein Problem mit Konflikt und ich habe kein Problem mit Widerstand. Und ich glaube auch, das ist wichtig, dass man den Konflikt ernst nimmt, ihn schätzt, wenn er respektvoll geführt wird und keine Angst erstmal vor ihm hat, sondern den Konflikt anzunehmen als etwas Bereicherndes und potenziell auch ja Helfendes für die Geschichte, für die Produktion.
Was ich auch beobachte, eben, dass oft Produktionen auf mich zukommen, nachdem CasterInnen darauf aufmerksam gemacht haben, dass es eben noch eine Beratung oder eine Begleitung braucht. Und eine Schwierigkeit, und das fällt auch unter diese Schadensbegrenzung, ist, dass wenn ich irgendwie sehe, irgendwie eine Figur ist besonders stereotyp beschrieben, dass schnell von Produktion die Lösung sein könnte, zu sagen, okay, sie und die Person ist schon irgendwie gecastet oder im Gespräch, dass dann irgendwie schnell gesagt wird, ah, dann ersetzen wir zum Beispiel eine schwarze Person durch eine weiße Person, dann ist das Problem gelöst. Also dann haben wir das Stereotyp nicht mehr. Und ich natürlich nicht mit meiner Arbeit dafür sorgen will, ja, dass irgendwie weniger schwarze Personen oder andere nicht weiße Personen weniger Jobs haben. So, ne? Und dann heißt es irgendwie da Zwischenwege zu finden oder Mittelwege zu finden. Und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und ich finde diesen Punkt von, dass du sagst, genau, es gibt bestimmte Sachen, die sind nicht verhandelbar und die sind ja auch nicht unsere individuellen Positionen. Wir sind ja nicht sozusagen, wir sind der Meinung, das darfst du nicht machen, sondern das kommt aus einem Diskurs heraus. Und das finde ich voll wichtig, von uns reinzugeben, wenn die FilmemacherInnen das dann trotzdem machen, dann machen sie das in dem Bewusstsein, ja, dass sie etwas reproduzieren. Mhm. Und dann müssen sie auch damit rechnen, dass Gegenwind kommt und dass Leute das kritisieren.
Genau, ich würde gerne mal nochmal, Jen hat schon da gelacht. Ich kann mir vorstellen, warum. Ich kenne die Geschichte, glaube ich, die durch deinen Kopf geht. Und ich weiß nicht, ob du das erzählen kannst oder wie du darauf.
Ja, ich bin vorsichtig. Krass, ihr habt gerade so viele Sachen gesagt. Ich fange erstmal da an. Ich finde, leider sind die Writers' Rooms meistens katastrophal gewesen. So, das heißt, davon gehe ich aus. Also ich gehe nie davon aus, dass da irgendjemand im Writers Room war, der da mitgeredet hat und hat gesagt, lass uns mal darüber nachdenken. Mhm. So, weißt du? Das bedeutet, sobald ich eine Anfrage kriege, Casting, kein Casting, Angebot, was auch immer, mache ich immer meine Checkliste, um zu checken, was haben wir da so im Buch drin, weißt du? Und in den meisten Fällen muss gearbeitet werden. So, das ist selten der Fall. Mhm. Sehr, sehr selten. Und deswegen finde ich eure Arbeit so krass. Ich finde die wirklich krass. Wirklich. Ich denke mir so, boah, krass. Also, ich weiß nicht, seit wann ihr diese Arbeit macht oder seit wann es diese Berufsbezeichnung gibt hier in Deutschland, weiß ich nicht. Also diesen Bereich und es gibt jetzt auch mittlerweile einen Menschen am Set, der dann, wenn so eine Szene so für eine Frau ein bisschen schwierig ist,
Intimacy
dass dann.
Coaching,
wie heißt sie?
Intimacy Coaching.
Dankeschön. Krass. Mhm. Wo war diese Person die letzten 100 Jahre, bitte? Wo war sie? Also was ist hier los? Mhm. Mhm. Weißt du? Also ich bin manchmal denke ich echt so, schade, weil ein bisschen Achtsamkeit sollte eigentlich gegeben sein. So.
Ja.
Und dann denke ich, schade, dass sie nicht vorhanden ist, aber it is what it is. Und es gibt also wirklich, wie gesagt, die meisten Drehbücher, wenn sie dann ankommen, muss gearbeitet werden, was du gerade gesagt hast, so, welche Sprache spricht die Person, warum sehen wir die Person nur auf der Arbeit und nie zu Hause und so weiter und so fort, ne? Und in einem Projekt auch habe ich, oder nicht in einem, in sehr vielen habe ich auch diese Gespräche geführt, so, warum sieht man meine Figur nur auf der Arbeit und warum sieht man nicht seine Freunde und warum sieht man nicht seine Familie, man kriegt eigentlich gar nichts mit und so weiter und so fort, ne? Und für mich so weil ich frage mich immer, was kann ich machen? Was kann ich machen? Weil ich nie wusste, dass es Allies gibt oder Leute gibt, die da draußen irgendwie mitmischen und mitarbeiten, damit ich in eine bessere Situation komme und so. Das heißt, ich habe halt sehr viel mitbekommen, wie sich Menschen beklagt haben, gesagt haben, das ist Kacke. Aber ich habe wenig mitbekommen, dass den Menschen erzählt haben, das ist das, was ich tue, mach du bitte mal das, weil dann kommen wir voran. So, deswegen war immer die Frage so, was kann ich machen? Und für mich war halt immer, vielleicht auch, weil ich vom Tanz komme oder vielleicht auch wegen meiner Erziehung, I don't know, für mich war halt immer so, egal was du machst, go for the extra mile, sieh zu, dass du der Beste wirst, mach dich unersetzbar und dann kannst du reden. So, wenn du in einer Position bist, so, wo eine Art Respekt da ist, dann sagst du, Guys, das muss bitte raus, wir müssen das so machen, dann hören sie zu. So, das heißt, wir müssen uns, so habe ich es verstanden, wir müssen uns eine Situation, eine Position bringen, wo wir halt nicht mitreden dürfen, sondern wo eine Coexistence sozusagen entsteht und wir uns beide brauchen. Und dann führen wir ein ganz anderes Gespräch. Das fängt aber, glaube ich, bei mir an mit meinem Bewusstsein. So, ich muss mir darüber im Klaren sein, nicht nur ich will was, sondern sie wollen was von mir. Und jetzt sind wir in einem ganz anderen Gespräch und die Verhandlung verläuft anders, wenn ich weiß, ihr wollt was von mir und ich bin in Anführungsstrichen unersetzbar. Ja, nimm dann, du kannst jemand anderen casten, ist all good, but dann kriegst du nicht das, was ich gerade hier an den Tisch bringe, weil das, was ich mitbringe, ist krass. Weißt du, was ich meine? Und das ist wichtig, so vielen von den Leuten Bescheid zu geben, so ey, das, was du mitbringst, ist krass, du bist Experte in deinem Gebiet, da kommt jemand und will was von dir haben, sei dir dessen bewusst. So, das bedeutet, ich komme dann in die Situation, wir haben dann so ein Projekt gemacht und da war genau das Ding so, ne? Man sieht mich dann immer auf der Arbeit und ich bin dann da und auch ganz cool und so weiter und so fort. Und da hatte ich wirklich die Gespräche geführt, ey, warum ist meine Figur, warum kriegt man nicht mit, wo die Person wohnt, hat die Familie, Freunde und so weiter und so fort. Ne? Aber von einer anderen Figur, weil das sind zwei Hauptrollen, von einer anderen Figur, haben wir die ganze Familiengeschichte. So alles. Ihre Frau, ihr Vater, ihr Bruder, alles Mögliche. Weißt du, so, wo kommt sie her? Wo ist jetzt ihr Haus? Sie geht gerne schwimmen. Alles Mögliche. Was mache ich denn so gerne? So, was macht meine Figur so
du
gerne?
Du gehst gerne arbeiten. Ich gehe gerne arbeiten.
Das ist deine Rolle. Du gehst gerne arbeiten.
Genau, das ist meine Rolle. So, ich gehe gerne arbeiten. Und ne, dann haben wir halt die Gespräche geführt und so. Und dann wurde mir auch erklärt, ja, wir haben das nicht so geschafft und da, ne? Die ganzen Ausreden und so weiter und so fort, all good. Was ich erfahren habe, das ist meine persönliche Beobachtung, so, ne? Was ich erfahren habe, ist, wenn ich den Beruf quasi ausübe, gehört ja auch so ein bisschen Promo und Marketing und so weiter und so fort dazu und Gespräche, die man führt und so weiter. Wer bist du, Judy? Wo kommst du her? Ah, tanzen. Ah, okay, gut. Du hast also getanzt. Okay, du kommst von der Kiefernstraße. Dann hast du das gemacht. Das geht dann so ein bisschen rum und so weiter und so fort. Und die Branche kriegt das dann mit. So, und dann kommt dann auf einmal so, ah, okay, dann passieren so ein paar Dinge. Es entsteht so ein bisschen so ein Hype sozusagen. Ein paar Informationen werden rübergetragen. Und dann kommst du nochmal in das Gespräch und sagst, Guys, meine Figur. Jetzt hat man quasi die Arbeit so links herum auch gemacht. Und jetzt findet ein ganz anderes Gespräch statt. Wir haben uns überlegt, wir könnten doch so und so machen mit deiner Figur. Oh, interesting. Wo kommt denn diese Inspiration her? Du hast einen Bruder. Oh, wow. Der Bruder ist Tänzer. Oh, der Bruder kann tanzen. Ja, da könnt ihr gemeinsam.
Aber du meinst, es kommt von den anderen Sachen, die du sichtbar gemacht hast oder die allgemein sichtbar über schwarze Menschen oder eben diversen Menschen sichtbar ist in der Gesellschaft? Oder wie meintest du das?
Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel, weil die Menschen müssen ja auch, also es gibt halt diesen Druck so und alle versuchen ihre Hausaufgaben zu machen, alle denken darüber nach, was ist richtig, was kann ich gut machen, ich will keine Probleme haben. Also müssen sie sich auch so ein bisschen, die brauchen auch die Informationen. Das heißt, die lesen vielleicht was, gucken sich ein paar Interviews an und so weiter und so fort. Und ich habe mit den Menschen gesprochen, Redaktion, Produktion, Drehbuch, Regie und so weiter und so fort. Dann bist du halt trotzdem unterwegs und bist in Sendungen und sprichst auch über, was du halt machst. Und man kriegt halt mit, wie das ankommt und, und. Und wenn du dann zurückkommst in das Gespräch, findet ein anderes Gespräch statt. Weil du mehrdimensional arbeitest und mehrdimensional sprichst und auch andere für dich sprechen lässt. Und wenn du dann nochmal in ein Gespräch kommst, ist aufgrund natürlich auch, Erfolg ist auch ein Thema, so, ne? Das heißt so, du machst dann die erste Folge, Kassenkracher sozusagen, ne? Und dann heißt es, okay, lass uns mal sprechen, so, weil wir hatten krassen Erfolg, lass mal reden.
Jetzt hast du einen Bruder.
Weißt du? Und ich sage halt immer wieder so, ne? Ich stelle mir immer die Frage, was kann ich machen? Das ist das Allerwichtigste, weil ich kann mich nicht auf alle anderen verlassen. So, ich weiß nicht, was alle anderen machen. Ich erfahre gerade sowas und ich bin so, holy shit, weißt du? Aber ich stelle mir halt die Frage, was kann ich machen? Und das ist dann, wenn du in Folge 1 bist, führst du das Gespräch und ich bin immer bereit zu gehen. Ich bin immer bereit zu gehen und ich werde dir sagen, alles klar, cool. So, wenn du da, ah, okay, gut, das funktioniert. Alright, wir können, ne? Dann sind wir in Folge 2. Jetzt haben wir Folge 2 gemacht, Folge 2 auch Erfolg. Okay, wir reden jetzt in Folge 3. Wir haben für Folge 3 ein ganz anderes Gespräch geführt. Ein ganz anderes Gespräch. Und als ihr gerade von Dramaturgie gesprochen habt, ich so, ah, okay, alles klar. leider musst du jetzt auch Dramaturgie machen, weißt du? Und du musst gucken, wie du argumentierst, weil du kannst nicht the angry black man sein. Also musst du gucken, wie du argumentierst. Also kommst du hin mit alles niedergeschrieben, bestimmte Punkte und gehst halt dramaturgisch durch, dass Menschen sagen, okay, du kennst dich aus mit deinem Job so und anscheinend ein bisschen auch so mit meinem Job. So, weißt du? dann lass es mal machen. So. Und ja.
Also ich gehe darauf ein, auf eine Stelle auch, also ich glaube, du musst nicht nur für dich einstehen. Ich glaube, du kannst auf das Wir zurückgreifen auch. Ja. Ne? Also ich glaube, das merke ich gerade auch hier durch, weil du gerade gesagt hast auch, du merkst gerade, ach stimmt, da gibt es ja auch diese Bewegungen. Ach stimmt, da gibt es ja auch den. Mhm. Ne? Also warum nicht beim nächsten Projekt, ne, jemanden damit dazu holen, zu sagen, hey, ich habe hier jemanden, wie du sagst, scheinbar ist es erfolgreich. Das heißt, let's go on, ne? Wir müssen halt weitermachen. Also, du musst, vielleicht sind wir in einer Zeit, wo du nicht mehr das alleine machen musst, ne? Wo du sagen kannst, ich guck mal nach links und rechts und hole mir die Leute dazu, weil am Ende sind Menschen da, die denselben, nicht denselben, aber einen ähnlichen Weg versuchen zu gehen und halt uns alle dabei zu unterstützen dabei.
Ja, ich finde, was du beschreibst, zeigst, ist zum einen, genau, wir mussten, also wir, ist jetzt ein sehr schwammiger Begriff, aber eben irgendwie und so viel Expertise in unterschiedlichen Bereichen heranholen, um sozusagen durchzukommen, dass das zum einen erstmal auch als ein Potenzial gesehen werden kann. Ne? Wir schwammig bringen ganz viel mit. Und gleichzeitig wünschte ich mir, dass wir eben an den Punkt kommen, dass sozusagen, weil du eben auch über Erfolg gesprochen hast, dass wir nicht mehr erkämpfen müssen, dass uns zugehört wird und wir ernst genommen werden, sondern sozusagen wir von Anfang an zugehört und uns ernst genommen werden, weil wenn eine Zusammenarbeit erwünscht ist, dann sollte das sozusagen die Grundlage sein einer Zusammenarbeit.
Ja, total. Und ich wünsche mir auch, ich steige einfach ein und benutze das kollektive Wir. Ich hatte das Privileg, in einem Writers Room zu arbeiten, wo eben nicht vier oder sechs weiße Menschen eine Geschichte über eine schwarze Familie schreiben, sondern wir hatten vier schwarze Menschen und zwei weiße Menschen und das war für mich ein gutes Beispiel und das müssen Menschen auch immer wieder hören. Es gibt nicht die eine schwarze Perspektive. Mhm. Natürlich gibt nicht die eine migrantische Perspektive. Es gibt nicht die eine Perspektive von rassifizierten Menschen. Wenn ich ein Writers Room mit sechs schwarzen Menschen mache, dann diskutieren die genauso wie alle anderen auch und zwar über jedes Thema, ja. Und die diskutieren über die Kleidung der Mutter, der schwarzen Hauptfigur bis hin zu welche Bilder hängen an der Wand bei einer nigerianischen Familie, ja. Das sind wichtige Dinge. Diese Diskussionen können nur entstehen, wenn verschiedene Perspektiven, multidimensionale Perspektiven da sind und je mehr Perspektiven da sind, desto reichhaltiger wird auch das Bild oder die Serie oder der Film, der letztendlich entsteht. Und das musste ich auch Vorgesetzten und anderen ProduzentInnen beibringen. Das sind wichtige Diskussionen, die hier geführt werden, weil das bedeutet auch am Ende, dass wir nicht, und den Fall hatten wir, eine wirtdeutsche Familie erzählen und am Ende hängen da chinesische Lampignons. Oder dass wir nicht eine nigerianische Hochzeit erzählen und Menschen kommen aber in ghanaischer Kleidung. Das ist ein großer Unterschied. Genauso wie es kulturelle Unterschiede in europäischen Ländern gibt, gibt es die ja auch in afrikanischen Ländern und so weiter und so fort. Und um ein authentisches Bild zu erzählen, brauche ich diese Expertise. Und einer Person sollte diese Authentizität, was auch immer das für die Person bedeutet, wichtig sein. Und da aber zu merken, das ist eine mehrdimensionale Perspektive und wir brauchen mehrere Menschen von denen. Ich möchte nicht alleine da reingehen und ich weiß, du auch nicht, und sagen, hier spreche ich für schwarze Menschen, ich bin lesbisch, also hier spreche ich für queere Menschen, hier spreche ich für, sondern ich wünsche mir, dass genau diese Menschen in dem Prozess vorher beteiligt waren. Und es gibt Positivbeispiele, wie toll die Ergebnisse geworden sind, wenn Writers Rooms so besetzt sind. Das bedeutet auch, dass Eugene sich auf andere Aufgaben konzentrieren kann. Das bedeutet nicht, dass das Drehbuch dann toll ist und dass alles für ihn jetzt spezifisch stimmt. Das bedeutet aber, dass die Grundsteine gelegt sind im Idealfall, um sich auf einer sehr hohen Ebene auszutauschen von, was für eine Art von Kleidung trägt die Figur und nicht sehen wir die nur bei der Arbeit.
Ja,
so.
Ja.
Und das sind die Fragen, die ich eigentlich, oder das sind die Gespräche, die ich eigentlich führen will. Welche Haare hat die Figur? Wie möchtest du deine Haare tragen? Ne, also alles, was spezifisch zum Worldbuilding zählt, solche Gespräche möchte ich führen. Ich möchte nicht Gespräche führen, die, wo ich mit Menschen darüber rede, warum es problematisch ist, chinesische Lampignons in einer wir deutschen Familiengeschichte zu haben. Das ist für mich Klar. Mhm. Und da sollte ein Interesse daran sein, sich diese Fragen auch zu stellen. So sehe ich das.
Ich glaube, diese Fragen sind auch super wichtig, um also einfach mit der Richtung, wir wollen qualitativ hochwertige Filme machen,
genau. Die
gesellschaftsrelevant sind. Und jedem, der diesem Anspruch irgendwie gerecht werden möchte und muss und will, besser gesagt, der kommt an dieser Frage gar nicht vorbei eigentlich. Ne? Und ich habe, wo ihr noch erzählt habt vom Sensitivity Reading, ist mir auch gekommen, dass eigentlich müsste sowas ja schon einfach fest in der Produktion verankert sein. Ne? Also wie es bei euch ja jetzt zum Beispiel bei Stützentral in dem Fall ja jetzt ist, weil dann kommst ihr gar nicht in diese Bedrohung und in diese Lage, wo ihr dann halt irgendwie gegen einen Drehbuchautor Anführungsstrichen kämpfen müsst, weil erstmal diese Person überzeugt werden muss, dass sie es euch gibt. Wenn ich von vornherein ganz klar ist, dass da jemand drüber guckt, ne, dann würde das Ganze, glaube ich, schon das Ganze erleichtern. Ne? Also,
ja. Aber es ist nicht nur ein Drübergucken. Ne? Also ja, es ist, also ich will dich da, es kann natürlich ein Drübergucken sein, aber genau durch diesen Narrativ des Drüberguckens entsteht diese defensive Haltung, weil natürlich sind AutorInnen, Drehbuchautoren und so weiter, ihrem eigenen kreativen Material gegenüber defensiv.
Mhm.
Ja, das verstehe ich auch. Ich, anders als Aparna, schreibe ich selber nicht. Also ich habe eine komplett andere Perspektive. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, 91 Minuten alleine geschrieben zu haben und wie viel Herzblut da drin steckt und auch wie viel Angst, dass am Ende so wenig noch von einem selbst drin steckt. Aber ich kann Angebote machen und die Person ernst nehmen. Ich möchte eigentlich nicht mehr drüber gucken. Das gibt mir auch so Rotstift und LehrerInnen-Vibes und sagt, ja, das geht, das geht nicht, setzen sechs, sondern ich möchte eigentlich alternative Angebote schaffen. So. Mhm. Und trotzdem ist der Narrativ bei dieser Arbeit ganz oft noch das drüber gucken und das Korrigieren und das Lektorieren und nicht das auf Augenhöhe sich über Lebensrealitäten unterhalten und auch Fragen zu stellen. Was möchtest du wie erzählen und wie kann ich dir dabei helfen? So. Mhm. Wenn das ankommen würde, würde es auch finanzielle Mittel, weil das hast du bestimmt auch ganz oft, wir haben für sowas kein Geld oder das ist uns zu teuer oder das ist nicht notwendig. Das ist natürlich, das ist meine Position, ne, als Produzentin klarzumachen bei Kalkulationen, dass diese Position mit kalkuliert ist und von vornherein, auch wenn es keine Schadensbegrenzung sein muss, diese Perspektive kann bei jedem Projekt dabei sein, auch wenn ein toller Waltersfilm da war. Auch es ist eine Person, an die man sich mit Fragen wenden kann. Und das ist eine Position, die ein absolutes Privileg ist und gleichzeitig aber für mich im Idealfall normalisiert werden sollte. Und darüber würde ich mich freuen.
Ja, und ich mache gleichzeitig auch die Beobachtung, das ist jetzt bei dir nicht der Fall, aber eben, dass viele Sensitivity-ReaderInnen oder diese Form von Beratung auch AutorInnen sind. Und da geht dann für mich die Frage einher, okay, warum wurden sie nicht im Vorfeld als AutorInnen reingeholt? Weil die bringen ja anscheinend eben auch eine doppelte Expertise, die gerade auch schon beschrieben wurde, mit. Und da ist das auch so ein bisschen verschenktes Potenzial. Und ich aber auch sogar weitergehen würde und sagen würde, es braucht eine allumfassende diskriminierungskritische Beratung in jedem Entwicklungsschritt, weil das ist nicht nur das Drehbuch und so von Idee, weil schon bei der Idee können sich Sachen einschleichen, wo ein irgendwie geübtes Auge irgendwie sagen kann, hey, da müssen wir vorsichtig sein. Ja. Übers Schreiben, über die Aufstellung des Writers Rooms, bis zum Casting, bis zum, wie wollen wir am Set zusammenarbeiten. Und und ich kenne Produktionen, mit denen ich zusammenarbeite, die das jetzt eben für sich unter Arbeitsschutz rechtfertigen und sagen, es geht um Sicherheit, es geht darum, wie wir sicher zusammenarbeiten können. Deshalb müssen wir das irgendwie von Anfang bis zum Ende einplanen. Und ich wünschte, es wird eingeplant und auch finanziell eingeplant.
Also willst du dazu noch?
Sag.
Genau, ich würde sonst sagen. Ich habe schon gesehen, Eugene, dass Sophia und Aparna dir aus dem Herzen sprechen. Die Leute können ja das Studio nicht sehen, deswegen sage ich das nochmal extra.
Dafür sind wir da.
Und das sehe ich genauso natürlich. Und deswegen, ich würde langsam einen Bogen zum Ende führen unseres Gespräches.
Da
kommt noch was. Ja, genau, du darfst gerne. Also deswegen, ich würde langsam zum Ende führen, aber Eugene möchte unbedingt was sagen.
Ja, und zwar, ich sage immer wieder, ich betone und möchte das wiederholen, wie krass eure Arbeit ist und dass ich in meinem Kosmos, in meiner Realität sehr wenig in den Jahren davor erfahren habe, dass es diese Berufsbezeichnung gibt. Und ich glaube halt wirklich, ich weiß nicht, inwieweit ihr noch andere Menschen ermutigt, dass sie da noch so mit reinkommen, so. Bitte tu das. Weil wir brauchen ein bisschen mehr auf jeden Fall. Und ich hatte halt ein paar Erfahrungen, wo ich halt gemerkt habe, es gibt manche Menschen, die sind so unfassbar dankbar, da zu sein, dass die einfach Angst haben, Leuten auf die Füße zu treten.
Mhm, ja.
Und das ist auch eine Sache, so dann manchmal bist du dann in einer Situation, wo du denkst, okay, ich habe jetzt Support so und dann ist der Support irgendwie voll Feuer und Flamme, irgendwie alles zu machen für die Produktion, dass du dann da stehst und denkst, eigentlich brauche ich dich gerade. So, mhm. Und genau, und ich glaube, was auch immer dafür notwendig ist, so lass es auf jeden Fall diese Menschen irgendwie erreichen, dass die auch so ein Bewusstsein dafür kriegen, dass sie nicht unfassbar dankbar sein sollten, sondern dass die, dass ihr Bereich und ihre Tätigkeit sehr, sehr wertvoll sind.
Ich muss das jetzt auch mal zurückgeben, wie krass deine Arbeit ist, weil du hast es anscheinend die ganze Zeit alleine gemacht.
Ja.
Genau. Und das alleine zu stemmen ist krass.
Hey,
Ja, damit kannst du nicht gut umgehen. Ne?
Nein.
Und das ist auch eine sehr, ne, ich finde, ich kenne die Position der SchauspielerInnen, die sich mit Menschen austauschen und damit ihren, also das hörst du bestimmt auch oft, man hat ein bestimmtes Bild, was ein Schauspieler, eine Schauspielerin zu sein hat, zu sagen hat und wie involviert diese Person sein soll. Und wenn sie ihren sogenannten Kompetenzbereich verlässt, dann ist erstmal, warum machst du das? Also du musst ja auch erstmal die Berechtigung erkämpfen, dass du da ernst genommen wirst. Und das alles ist Ablenkung von deiner eigenen, von deiner eigentlichen kreativen Arbeit, weil als Schauspieler musst du dich ja auch auf Rollen vorbereiten, Drehbücher lesen, ne? Und all das ist eine, nicht nur eine Zusatzbelastung, sondern eine Mehrfachbelastung von einem Job, der eigentlich geprägt sein soll durch den kreativen Austausch und der kreativen Arbeit. Und das ist ja manchmal auch schmerzhaft mit anzusehen, wie viel parallel marginalisierte oder rassifizierte Filmschaffende tragen müssen, was Ablenkung ist von ihrem kreativen Schaffen, was sie sich so hart erkämpfen mussten. So, deswegen glaube ich, ich habe den krassesten Respekt für euch alle oder alle in diesem Raum auf jeden Fall.
Ich glaube, das war so ein bisschen auch diese Richtung, wo ich hin wollte mit der Qualität, die wir alle ja anstreben.
Ja.
Mhm. Und wir können die nur erreichen, wenn wir kollektiv arbeiten und eben wertschätzend arbeiten. Und manchmal merkt man vielleicht selber nicht, dass man gerade nicht wertschätzend ist oder nicht respektvoll ist. Und dafür kann man sich aber auch Hilfe suchen, um da eben entgegenzuwirken. Und das ist auch so ein bisschen, glaube ich, ein Weg, um halt politisch korrekter Filme zu produzieren, ohne sich eingegrenzt zu fühlen. Das haben wir, glaube ich, jetzt hier ganz gut auch besprochen. Das ist halt, das heißt nicht, dass man sich kreativ eingrenzt, sondern eben neue Facetten eröffnet, neue Möglichkeiten eröffnet, Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, das ist im Sinne von allen. Und deswegen bedanke ich mich bei euch für das Gespräch, für unseren Austausch und bedanke mich auch an shortfilm.de, dem Kurzfilmmagazin von AG Kurzfilm. Schaut da gerne auch nochmal vorbei. Da gibt es viele Beiträge zu dem Kurzfilm und genau, da gibt es auch einen schönen Kalender, wenn es um Festivaleinreichungen geht, wo ihr schauen könnt, wann welches Festival stattfindet. Deswegen schaut da vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, ich würde sagen, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Tschüss.